führt es hauptsächlich bei Männern dann zu Problemen, aber tatsächlich auch bei Frauen. Die haben auch schon richtig Stress gemacht. Ich erinnere mich an eine Geschichte, eine explizite. Da stand ich am Eingang und da standen zwei Frauen. Ja, die waren wahrscheinlich nicht im klassischen Clubalter für uns, also 30, also ein bisschen älter als das Publikum hier damals war. Und wollten rein, aber irgendwie war die eine betrunken und hat den Türsteher schon beleidigt und hat gesagt, nee, das wird nichts. Dann wollte sie den Chef sprechen, ich stand zufällig daneben. Und dann hat er gesagt, ja, hier der. Und dann hat sie gesagt, wortwörtlich, halt's Maul, Harry Potter. Hat mir ins Gesicht gespuckt und wollte weiter mit dem Türsteher diskutieren. Der hat sie dann entfernt, sage ich mal. Aber das ist mir so, ja, das, also sag mal, das mit dem Gesicht spucken war nicht so häufig, ist aber tatsächlich an der Türe schon hier und da passiert.
Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
So, hallo zu einer neuen Folge Business Bistro. Heute mal kein klassisches Intro, sondern ein etwas anderes Intro. Wir sind heute auch an einer neuen Location. Alle, die uns auf Social Media folgen, sehen es vielleicht schon.
Ja, wir sind heute in dem neuen Design Wonders Club.
Ja, hat Geschichte.
Ein paar Jahre auf jeden Fall schon. Und unser Konzept Bistro und Business hat hier beides schon stattgefunden. Und wir haben uns gedacht, wir wechseln, glauben wir, unsere Location hierher und werden in Zukunft hier aufnehmen.
Ja, man kann hier auch super viel draus machen. Und es ist ja eigentlich auch der Ort, an dem alles begonnen hat. Jetzt nicht nur der Podcast, sondern auch generell deine Business-Karriere, sage ich mal. Wir haben uns auch vor 11 Jahren hier kennengelernt. Also es ist eigentlich der Ursprung von allem.
Ja, und in so einen geschichtsträchtigen Ort, da können wir natürlich auch die ganzen Geschichten tragen. Es sind auch ein paar lustige Geschichten hier passiert, das kann man, glaube ich, auch sagen. Und ich glaube, das ist die perfekte Location. Wir haben auch schon drüber gesprochen, die Möglichkeit wahrzunehmen, hier vielleicht auch mal das ein oder andere Live-Event zu machen, wenn wir ein paar fancy Gäste haben.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal cool, ein paar Live-Podcasts oder vielleicht auch irgendwo ein Netzwerk treffen, damit man einfach das Konzept auch ein bisschen weiterdenken kann und nicht nur auf einen klassischen Podcast.
Platz haben wir auf jeden Fall genug hier.
Hier findet normalerweise ja Party statt mit ein paar tausend Menschen am Wochenende. Früher war auch das Wonders als der Pure Club bekannt.
Genau, da haben wir jetzt einen Rebrand gemacht. Nach 10 Jahren war es auch mal Zeit, so langsam.
Ist ja auch okay. Ich habe auch meine Nische, sage ich mal, gewechselt. Und ich finde es auch okay, wenn man sich mit einem oder mit einer Location oder mit einem Club weiterentwickelt. Ihr habt ja auch ein komplett, ja, schon alles neu gemacht hier. Ja. Ich finde es mittlerweile auch den schönsten Club Stuttgarts. Also er ist sehr ästhetisch geworden. Also ich finde ihn wunderschön.
Ist ein sehr, sehr, sehr großer Umbau gewesen tatsächlich. Wir haben sehr, sehr viel gemacht und ich finde es auch sehr geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir sind so vom Design schon 2-3 Level hochgekommen. Es sind super viele Spiegel hier, ganz viele LED-Leuchtzeichen und so Zeug. Fast wie bei dir hinter der Bar.
Ja, und auch sehr viele. Ich mag zwar den Begriff nicht Instagrammable Plätze oder Spots, Fotospots, aber es ist einfach so. Es gibt super viele besondere Spiegel zum Bildermachen. Generell, das ist ja auch nicht nur ein Dancefloor, das sind ja auch, sind es 3 oder 2?
Es sind 3. Das ist so ein bisschen eher so ein
3.
R&B-Hip-Hop-Dancefloor, dann so ein Mixed Music Richtung House Air und dann noch einer, der entweder so tech-hausig wird oder schon ein bisschen strammere Beats ballert.
Ja, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
Inklusive, was auch noch hier inklusive ist, ist das alte New Class Musikstudio übrigens.
Gibt's noch?
Das gibt's noch. Das verstaubt leider ein bisschen.
Ja, cool. Für diejenigen, die in Stuttgart Musik machen wollen, also professionell, hochprofessionell, hier gibt's ein Studio. Kann man sich auch mieten. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant.
Ja, genau. Wir überlegen gerade da noch, ob wir das nochmal ein bisschen umbauen, sodass man quasi vom Elektro-Dance-Floor direkt ins Studio reinschauen kann. Eventuell auch mit verspiegelten Scheiben, dass man nur aus dem Studio rausschauen kann. Da müssen wir mal noch überlegen, in welche Richtung das gehen wird.
Das wäre cool. Aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Solltet ihr mal am Wochenende in Stuttgart sein, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Für heute, vielleicht für die heutige Folge, haben wir uns so ein paar Sachen überlegt. Vielleicht könnten wir so ein paar lustige Geschichten aus dem Nachtleben erzählen. Ich weiß nicht, inwieweit du was erzählen darfst, aber ich muss sagen, die Nächte, wo ich immer hier war, waren immer die lustigsten und es war immer irgendwas ist passiert. Und klar, das, ich sag mal, Gastro und Nachtleben, gerade das Geschäft im Nachtleben, ist nicht immer so, ist ja auch angenehm, also es hat natürlich auch so seine Schattenseiten, aber es ist trotzdem irgendwie immer ganz lustig und sehr abwechslungsreich. Und vielleicht magst du die ein oder andere Geschichte teilen. Ich glaube, das könnte den, ja,
es gibt
den
natürlich,
Zuschauern gefallen.
Es gibt natürlich verschiedene Stellen, wo Sachen passieren. Es gibt körperliche Auseinandersetzungen, gewalttätiger Art oder sexueller Art. Das sind so eigentlich die beiden hauptsächlichen, die so stattfinden.
Oder auch ganz strange Sachen, finde ich auch.
Es gibt ganz strange Sachen, ja.
Unabhängig jetzt von irgendwie Gewalt oder irgendwie sonst was.
Ja, ja, ich meine bloß, das ist so ein Thema, was halt passiert. Dann sieht man natürlich, also es ist so ein bisschen wie so Feldexperiment. Man sieht die ganze Zeit irgendwelche lustigen Sachen passieren. Man sieht extrem besoffene Menschen. man sieht halt auch Auswurf von verschiedenen Körperflüssigkeiten aus allen Öffnungen, die sie haben. Alle Öffnungen, wirklich.
Auch die Augen?
Ich weiß nicht, ob man das als Öffnung definiert. Aber ja, sagen wir mal so,
Ohren.
Mund und unten die Öffnung meinte ich jetzt.
Ah ja.
Wobei die Nase zählt auch dazu, wenn wir im Gewaltbereich sprechen, da gab es dann auch Auswurf. Aber das sind eigentlich so, das sind die Sachen, die da passieren. Und dann ist es natürlich gleichzeitig aber auch nachts irgendwie ein ganz anderer Vibe, weil die Leute, die herkommen, mit denen ist man Best Friends, zumindest hier, zumindest wenn sie betrunken sind. Das sieht natürlich dann 3 Jahre später, wenn man sie draußen auf der Straße trifft, irgendwie anders aus. Die sind dann eher, ja.
Man kennt sich nicht mehr.
Ja, vielleicht wissen sie es auch tatsächlich gar nicht mehr. Weil
ja, bei dem einen oder anderen Tropfen, den die dann, sag ich mal, getrunken haben, würde es mich nicht wundern, dass sie das vielleicht nicht mehr wissen.
Die ersten 1-2 Jahre habe ich hier und da mitgefeiert und dann irgendwann gar nicht mehr. Und also ich war eigentlich 99,9% nüchtern hier und die Gäste offensichtlich nicht, sonst würde es den Laden nicht mehr geben, weil dann hätten wir keinen Umsatz gemacht. Aber ich glaube, eine coole Stelle ist immer vorne an der Türe, weil das ist der Punkt, wo halt alle ankommen und rein wollen. Und wenn sie nicht reinkommen, je nach, sagen wir mal, emotionaler Ausstattung und Ego-Größe, führt es hauptsächlich bei Männern dann zu Problemen, aber tatsächlich auch bei Frauen. Die haben auch schon richtig Stress gemacht. Ich erinnere mich an eine Geschichte, eine explizite. Da stand ich am Eingang und da standen zwei Frauen. Ja, die waren wahrscheinlich nicht im klassischen Clubalter für uns. Also 30, also ein bisschen älter als das Publikum hier damals war. Und wollten rein, aber irgendwie war die eine betrunken und hat den Türsteher schon beleidigt und hat gesagt, nee, das wird nichts. Dann wollte sie den Chef sprechen. Ich stand zufällig daneben. Und dann hat er gesagt, ja, hier der. Und dann hat sie gesagt, wortwörtlich, halt's Maul, Harry Potter. Hat mir ins Gesicht gespuckt und wollte weiter mit dem Türsteher diskutieren. Der hat sie dann entfernt, sage ich mal. Aber das ist mir so, ja, das, also sag mal, das mit dem Gesicht spucken war nicht so häufig, ist aber tatsächlich an der Türe schon hier und da passiert.
Krass.
Und das war ja ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, cool, also läuft ja. Aber das Harry Potter-Ding war da sowieso extrem. Oh, Mikro verloren. Ich habe eigentlich keinen Abend gehabt, wo mir nicht jemand ins Gesicht gegriffen hat und die Brille vom Kopf genommen hat. Ich muss auch sagen, damals war die Brille noch mehr Harry Potter-lastig als heute.
Die war immer schwarz und komplett rund, gell?
Nee, die war nicht schwarz, die war Bernstein.
Bernstein?
Ja.
Boah, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich schon. Ich habe letztens die Bilder angeschaut, weil ich welche rausgesucht habe für einen Vortrag. Ja, also das ist halt so ein Thema, die Türe nach vorne. Am besten ist die, sagen wir mal, wenn so richtig Traffic ist, so von 21 bis 23 Uhr. Da ist ganz lustig, dann so 12:30 nochmal, wo die Coolen in den Club kommen dann. Das ist ein bisschen später so.
Ja, ich muss aber sagen, ich war auch immer so 12:30 bin ich dann in den Club gegangen.
Ja, sorry. Aber richtig lustig wird es ab 4:30. 4:05 so irgendwo.
Wenn die ersten Schnapsleichen.
Ja, und da, wenn die Revierkämpfe im Club nicht ausgetragen werden konnten und die dann auf der Straße fortgeführt werden. Das haben die Leute ja relativ schnell verstanden, dass wenn sie sich im Club stressen, dass sie halt nicht mehr reinkommen. Deswegen passiert das alles außerhalb vom Club und nicht mehr in unserer Sichtweite normalerweise, außer die Auseinandersetzung ist intensiv, dann passiert es direkt an der Türschwelle. Ja, und da sind einfach schon echt, echt viele Sachen passiert. Und mit der Zeit stumpft man aber auch ein bisschen ab, weil man dann aus meiner Perspektive unterscheiden kann zwischen, das ist jetzt eine sehr gefährliche Auseinandersetzung oder das ist einfach nur ein Rumgeschubse. Und ja, da hat man irgendwann ein gutes Auge dafür. Am Anfang habe ich gedacht, hey, wieso macht ihr nichts? Türsteher, die mischen sich aber halt auch nicht gerne ein, weil die halt super schnell Anzeigen kassieren und nicht mehr arbeiten dürfen. Und meistens ist es tatsächlich auch nicht schlimm, was passiert. Es eskaliert auch
meistens
in den seltensten Fällen.
So ein bisschen so, ja. Schubsereien.
Genau, und das, ja, das ist zum Thema Türe. Ich sag mal, die Toiletten sind natürlich eine geile Stelle. Da passieren geile Sachen.
Oh, da gab es ganz, ganz viel schon, ja.
Und ich meine jetzt nicht Drogen, sondern ich meine eher körperliche Auseinandersetzungen.
Würdest du es als Auseinandersetzung bezeichnen? Ich würde es nicht als Auseinandersetzung bezeichnen.
Ja, wie auch immer. Also es gab Phasen, da wurde schon echt viel auf der Toilette rumgevögelt.
Und das ist aber auch so, die sind so hemmungslos, weil Dann schauen Leute laut. Über, ja, aber die Leute schauen dann über die Kabine und rein und das interessiert die nicht.
Nee, also würde mich irritieren, muss ich sagen.
Also ich fand, also ja.
Also ich hab Sachen erlebt, wo einfach auch so laut gestöhnt wurde.
Das so, ist im aber, Büro, habt ihr es doch auch gehört.
Ja, das, also es war einfach krass. Also es war so laut, wo ich dachte, okay, das weiß nicht, vielleicht liegt es am introvertiert sein, aber ich hätte mich geschämt. Ich hätte mich das nicht getraut. Die haben da einfach Vollgas gegeben.
Das frage ich mich auch. Keine und Ahnung, entweder wie viel oder was musst du Intus haben oder musst du noch was anderes in dir haben. Nicht nur Alkohol.
Ja, man weiß es nicht. Aber das ist natürlich auch eine Mega-Stelle im Club. Also da passiert natürlich auch viel. Ist auch relativ ruhig, in Anführungszeichen. Das heißt, da findet halt auch viel Kommunikation statt. Das heißt, man konnte auch sehr lustigen gute, Gesprächen horchen.
Auf den Frauentoiletten war es immer so, oder ist es wahrscheinlich heutzutage auch noch so, man hat sich direkt angefreundet. Also man hat direkt, ist man ins Gespräch gegangen, man hat sich über alles ausgetauscht und die 3, 4, 5 Minuten, wo man war, war man Best Friend und danach haben sich die Wege wieder getrennt. Und hat sich dann auch, das war's dann mit der Kommunikation, aber das ist witzig, die Toiletten, das stimmt, da ist sehr viel Kommunikation, hat da mal stattgefunden.
Durchaus, ja. Tanzfläche eigentlich nicht so, da wird eher gezeigt, wer die geilsten Moves hat.
Ja, gibt's ein paar, die richtig sich ins Zeug gelegt haben.
Ja, und es gibt auch sehr große Unterschiede, also zwischen den Musikrichtungen und auch zwischen den Gruppen, die kommen. Also zum Beispiel, wenn Erasmus-Studenten kommen, sieht die Tanzfläche irgendwie lustiger aus, weil die einfach, ja, das ist eher wie so ein, teilweise sah es aus wie, keine Ahnung, wie so eine Schulgruppe, die halt als geschlossene Gruppe unterwegs ist und dann stehen die halt im riesigen Kreis und wenn du aber jetzt halt, keine Ahnung, auf den Hip-Hop-Floor gehst, da ist alles ein bisschen cooler, da würde sowas nie passieren.
Nee.
Da sind sehr kleine Gruppen immer, die unterwegs sind oder Einzelpersonen, ja, aber die Tanzflächen waren seltener ein Punkt, wo es witzig war, was natürlich witzig ist, sind die Lounges, weil da trinken die Leute dann manchmal ein bisschen zu viel und
oder DJ-Pult.
Ja, also auf den Lounges, in den Lounges, da liegen halt immer mal wieder Alkoholleichen drin, weil die halt einfach dann doch ein bisschen zu viel getrunken haben und dann einfach wirklich offline sind. Ja, und wie du sagst, DJ-Pult ist auch immer witzig, weil auf dem
das
DJ-Pult
hat mir so gut gefallen.
Ist schon der Platz, wo die Herren und Damen der Gattung stehen, die sich für besonders geil halten. Und ja, es ist halt auch der Platz, wo du nur hinkommst, wenn du jemanden kennst und ist wieder ein bisschen Uga-Uga-Style, so wer ist der Geilste in der Höhle, die Geilste in der Höhlen. Und ja, die stehen dann oben am DJ-Pult, blicken herab aufs Fußvolk, ja. Shakern mal ein bisschen
filmen
vielleicht.
Dann noch so ein bisschen.
Ja, genau so, wie du das vormachst. Bloß wesentlich weniger Kleidung.
Ja, Kleidung, wenig Kleidung, ja. Und die Partybilder.
Ja, und
das
die Partybilder.
Das ist auch so, das ist auch ganz, ganz wichtig.
Genau. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts großartig ein.
Ja, wahrscheinlich manche Geschichten kannst du so auch nicht teilen, darfst du wahrscheinlich auch nicht teilen, weil da gibt es schon so ein paar echt abgefahrene, aber...
Ich wüsste ganz viel, aber ich glaube, die sind nicht öffentlichkeitsfähig.
Ja.
Ich würde die erzählen, wenn hier 100 Business-Bistro-Freunde sitzen würden.
Ja, so im privaten,
aber nur, wenn es nicht aufgenommen wird.
Ja, vielleicht beim ersten Event.
Ja.
Da kannst du dann gerne mal so ein bisschen plaudern.
Die Top
3. Das ist auf jeden Fall... Es ist schon... Ja, es ist lohnenswert, sich das anzuhören.
Durchaus, ja.
Was würdest du sagen, sind so deine Top-Learnings, die du im Nachtleben, sag ich mal, mitgenommen hast aus dem Nachtleben? Weil es ist ja jetzt nicht so das klassische Business. Viele denken ja auch, geil, Gastro, mache ich mal auf. Von ganz vielen ist ja auch der Traum mal irgendwie ein Restaurant oder ein Café oder sonst was. Ich finde, Nachtclub ist noch mal anders anstrengend. Aber hast du da vielleicht so ein paar Erfahrungen, die du mitgenommen hast, die dir, sag ich mal, im Weiteren auch weitergeholfen haben?
Ich glaube, ein großer Vorteil war, kein Gastronom zu sein.
Mhm.
Weil dann ist die, sagen wir mal, die Versuchung, part of the party zu sein, nicht so groß.
Ich denke auch jedes Mal, viele stellen sich das vor, als würdest du als, ich sag mal so, Clubbesitzer dastehen, mittrinken. Aber es ist ja... Ich sag mal so, dein Beruf, du trinkst ja während der Arbeitszeit im Regelfall, ob du jetzt im Büro sitzt oder sonst wo, ja auch nicht.
Also die Regel ist auf jeden Fall was anderes. Ich denke, der klassische Clubbetreiber ist besoffener als die Gäste.
Ja, aber es ist nicht gut.
Aber ich glaube, es ist genau das gleiche wie jedes andere Geschäftsmodell erstmal. Es sind die gleichen Dynamiken und die gleichen Metriken, die du brauchst, damit es funktioniert. Durchhaltevermögen, Ideen, Passion, Action, viel Arbeit. Nichtsdestotrotz ist der Nachteil an dem Geschäftsmodell, ich habe ab Tag 1 eine Kostenlinie von, sagen wir mal, 130.000, 150.000 Euro. Das heißt, ab 130.000, 150.000 Euro bin ich vielleicht auf null Vorausgesetzt, alle Ausgaben, die ich habe, sind mehrwertsteuerabzugsfähig, was sie nicht sind, weil spätestens bei den Meta-Ads ist es nicht mehr so. Alle Pros wissen, wovon ich rede jetzt gerade.
Ja.
Und das heißt, ich muss sofort von 0 auf 200%. Und das ist einfach an dem Geschäftsmodell super schwierig.
Wie viele Jahre würdest du sagen, hast du gekämpft dafür, dass du auf den Punkt kamst, dass es sich auch finanziell gelohnt hat?
So 7 oder 8
Jahre.
Ja.
Ja.
Nee, Tage. Nein, schon Jahre. Wochen, also es ist schon super lange. Ja, eine weitere Sache ist auch, ich glaube, die Bereitschaft, sehr viele Sachen zu tun, auf die man keinen Bock hat. Zum Beispiel, wenn man von Freitag 16 Uhr bis Samstag 7 Uhr im Club ist und um 9 Uhr kommen die Putzleute oder um 8 Uhr, aber die Putzleute kommen nicht. Und man wacht dann, keine Ahnung, um 12, um 14 Uhr auf, weil ein paar Stunden muss man ja schlafen, geht dann im Club um 16 Uhr, um festzustellen, der Club ist nicht geputzt und muss dann alleine 1000 Quadratmeter putzen oder vielleicht mit ein, zwei Leuten.
Das ist jetzt auch nicht so ein kleiner Club.
Das ist am Anfang hier und da mal passiert und das war echt schlimm. Oder du bist zur richtigen Jahreszeit, hast du 6 oder 7 Öffnungstage in Folge oder sagen wir mal 10 Öffnungstage in 2, 3 Wochen. Das heißt, dein Rhythmus ist sowieso Todeszone und dann bist du die ganze Nacht aktiv, aber die Getränke können leider nur um 10 Uhr geliefert werden. Das heißt, du kannst dann 1 oder 2 Stunden schlafen. Das passiert dann in Realität auf dem Sofa hier in den verransten Nachtklamotten. Mhm. Dann kommt der Getränkelieferant, der bringt dann die Getränke rein. Bis der geht, bist du schon wieder eingeschlafen hier auf dem Sofa. Dann ist irgendwann Abend. Und dann gibt es eine Pennerwäsche in der Toilette. Vielleicht gibt es ein neues T-Shirt, wenn es richtig gut läuft und eins da ist. Oder der H&M um die Ecke oder Zara bringt das neue Outfit für den nächsten Tag, weil keine Zeit, irgendwo hinzugehen oder so. Das waren schon oft Phasen, wo es Wochen in Folge echt sehr anstrengend war. Mhm. Ist auch, glaube ich, körperlich wesentlich beanspruchender, als man sich dann vorstellt.
Ich glaube, die meisten stellen sich das sehr einfach vor. So, ja, ein bisschen mal Party machen da sein, die Leute ein bisschen bespaßen. Aber da gehört ja so viel mehr dazu. Und auch super viel Verantwortung.
Ist super viel Verantwortung, aber macht auch zwischendurch halt Spaß. Wenn halt viele 100 oder 1000 Leute da sind und Bock haben. Und es gab schon sehr viele sehr schöne Momente, die auch sehr intensiv sind natürlich. Kurz, aber intensiv. Und würde ich nicht missen wollen. War eine lustige, durchaus lustige Zeit. Gerade so Halloween oder Silvester, wo halt die Bude richtig brennt.
Boah.
Da ging es halt einfach richtig ab. Das war abnormal. Aber auch meine Lieblingszeiten, weil ich da am ruhigsten war, wenn am meisten los ist. Am schlimmsten ist eigentlich, wenn nichts los ist und mehr Personal da ist als Gäste, so wie es am Anfang war. So die ersten 1, 2 Jahre, da hat es nicht so gekickt.
Was hat dir dabei geholfen, dass du nicht aufgegeben hast in der Zeit? Weil es waren ja schon 6, 7 Jahre, wie du gesagt hast, wo, ich sag mal so, das sich finanziell nicht gelohnt hat. Wie hast du es da geschafft durchzuhalten? Hattest du da irgendwas, also ein Ziel vor Augen oder hat dich irgendwas, sag ich mal, ermutigt weiterzumachen? Oder war einfach die Angst größer, dass alles den Bach untergeht?
Die Geschichte ist ja die, dass wenn du mal in der persönlichen Haftung für alle Themen drin bist, du auch gar nicht mehr zurück kannst irgendwann. Das ist dann wie ein Knast und dann bist du da drin in dem Thema und entweder du erledigst es erfolgreich oder es gibt halt eine Insolvenz mit Privatinsolvenz und das ist dann, ja, anstrengender, 7-jähriger, unnotwendiger Prozess, der sich zu vermeiden lohnt. Deswegen bei uns war nicht so wirklich die Option, hey, es hat halt nicht geklappt, sondern wir mussten halt irgendwie.
Wie habt ihr jetzt, ich sag mal so diesen Sprung von es läuft nicht zu es läuft geschafft? Also hattet ihr da irgendwelche Maßnahmen ergriffen oder hat sich das irgendwann eingependelt? Wie ist das passiert?
Also es gab verschiedene Entwicklungsstufen. Die erste war, wir machen auf und keiner kommt. Dann kam jemand, der uns ein bisschen geholfen hat. Dann hatten wir so vereinzelte Veranstaltungen, die funktioniert haben. Dann haben wir es so mit, ich nenne es immer Randgruppen-Events versucht. Also eine Kroatenparty, eine Italienerparty, Gay-Partys, alles Mögliche, wo halt so kleinere Gruppierungen Bock haben, untereinander Party zu machen. By the way, die Gay-Partys waren die krankesten Partys überhaupt. Und auch die friedlichsten gleichzeitig. Die haben nie Stress gemacht. Manchmal ein bisschen Zickenterror.
Wobei ich wurde also im normalen Clubbetrieb weniger angefasst als auf den schwulen Partys.
Ja.
Da wurde ich sehr oft von den Schwulen angefasst und das fand ich dann auch teilweise übergriffig, sage ich mal. Das war mir dann persönlich zu viel. Also oder auch, ich saß dann einmal und hat sich jemand auf meinen Schoß gesetzt und mich so umarmt und ich kannte die Person halt nicht und das war mir dann, er wollte nichts Böses, aber es war mir einfach zu viel. Und
bei den Events ist alles ein bisschen lockerer.
Das stimmt. Und alles da, ein bisschen mehr.
Ja, ist einfach alles ein bisschen lockerer gewesen. Das habe ich auch schnell gelernt.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, das war der zweite Evolutionsschritt, dass wir das hatten. Haben dann aber schnell festgestellt mit diesen Einzelevents, das ist super anstrengend und sehr aufwendig. Und wir brauchen ein Konzept, das immer wieder funktioniert. Und haben dann an einem gewissen Punkt quasi das erste Mal Rebrand gemacht, wo wir die Dancefloors in zwei geteilt haben, damit wir zwei Zielgruppen hatten. Das hat dann angefangen und konsequent sich weiter positiv entwickelt und irgendwann ist es halt richtig krank gelaufen. Ich würde sagen, dass wir da dann ab einem gewissen Punkt die Führung, was die Clubs in der Stadt anging, übernommen haben. Und das war ein bisschen auch so ein Change, weil viele Alte gegangen sind und wir irgendwann dann der größte Club in der Innenstadt waren und irgendwann haben wir halt einfach, ja, da dominiert, würde ich sagen, bis heute.
Was würdest du abschließend denjenigen mitgeben, die es vielleicht aktuell versuchen, es aber bisher noch nicht läuft, die vielleicht auch gerade in ihren Anfangsschritten stecken oder wie sagt man, Anfangsschuhen? Kinderschuhen, ja. Kinderschuhen, in ihren Kinderschuhen stecken.
An alle in den Anfangsschuhen. Message kommt.
Auf jeden Fall alle, die mit ihrem Business, sag ich mal, beginnen oder mit was anderem und nicht weiterkommen oder es überhaupt nicht läuft und immer schlimmer wird, hast du vielleicht da für diejenigen einen ganz besonderen Tipp, was sie machen könnten, damit sie nicht aufgeben?
Es gibt ja immer die Option aufzuhören und ab einem gewissen Punkt ist sie sicherlich sinnvoll. Vielleicht wäre sie bei uns auch zwischendurch sinnvoll gewesen, aber dann hätten wir ganz viel nicht erlebt, was da so passiert ist. Ich glaube, es gibt nur durchhalten, durchziehen, kleinere Variablen ändern und gucken, ob es dann funktioniert und einfach eine nach der anderen durchprobieren, bis man den Twerk, den Trick raus hat, wie es funktioniert, weil ein Geschäftsmodell meistens gar nicht so komplex ist, aber man muss halt erstmal rausfinden und das Rausfinden kostet oft sehr, sehr, sehr viel Kraft und Zeit, weil meistens mache ich das, indem ich einfach anstatt 40 Stunden 140 die Woche arbeite. Dann habe ich einfach eine viel höhere Fehlerquote und viel schneller viel mehr Fehler gemacht und weiß einfach schneller, wie es geht und wie es nicht geht. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wie das funktioniert, wenn ich ganz am Anfang stehe und es einfach nicht funktionieren will.
Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. Und auch nicht von anderen zu krass kopieren, weil da in dir, ich sag mal so ein...
Meinst du deine Porsche-Videos?
Das war gar nicht so darauf angespielt, okay. Aber zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, eigene Konzepte überlegen. Zum Beispiel ihr auf Social Media hattet eine Zeit lang so Interview-Videos gemacht, die sind ja extrem gut angekommen.
Die wurden zu Skandalen.
Ja, zu richtigen Skandalen, keine Ahnung, es waren Millionen Views drauf und dann alle anderen Clubs in Stuttgart haben es dann auch kopiert.
Fast wie bei Marissa und Schatz. Auch Millionen Views und alle anderen haben es auch kopiert.
Ja, ja.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein Ding, du musst immer wieder, ich hasse den Spruch, du musst dich immer wieder neu erfinden, aber ja, du musst halt einfach immer wieder mal was Neues machen und irgendwann ist das Alte ausgelutscht und dann muss genau. Der nächste Move kommen.
Und was anders, also anders sein als die anderen, weil sonst hast du überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. Warum sollte man ansonsten jetzt auf den Club bezogen in deinen Club kommen? Wenn der Club, ich sag mal so, aussieht wie der andere, alles gleich macht wie jeder andere, keine Ahnung, gleiche Marketingstrategie hat, was auch immer, da gibt es ja auch unendlich viele Faktoren, aber ja, anders sein, anders denken und dranbleiben. Würdest du das so unterschreiben?
Würde ich so unterschreiben. Gutes Stichwort ist auch dranbleiben, das solltet ihr beim Business Bistro Podcast auch. Der findet ab jetzt nämlich hier statt. Das war eine gute Idee von dir, Marissa. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja, vielleicht auch mal in live dann. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Generell, falls ihr schon gerade am Handy seid, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Das würde uns sehr freuen. Natürlich präferiert mit 5 Sternen. Und ja, wir beenden heute auch die Folge so, wie wir sie angefangen haben. Anders als alle anderen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Die nächste Folge kommt nächste Woche Montag. Und ja, folgt uns auch gerne auf Social Media. Da könnt ihr das ganze, die ganze Location auch mal sehen. Da posten wir nämlich die ganzen Videofolgen. Und dann, würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.